Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu der Alman Arabica Weihnachtswunderland-Folge, begleitet von mystischen und wundervollen Stimmungsbildern, die mich und den mir zugeschalteten aus Irland im Guerillakrieg befindlichen Karl. Hallo Karl.
Chucky Allah, was geht?
Ich wollte diese weihnachtliche Folge mit einem Weihnachtsfakt beginnen, den du weißt oder nicht weißt. Ich möchte auf jeden Fall mit einem Weihnachtsfakt beginnen. Und der Weihnachtsfakt ist, wenn ihr die Epstein-Files runtergeladen habt, die am Freitag veröffentlicht wurden, und ihr fragt euch, was hinter den schwarzen Balken steht, dann kann ich euch jetzt darüber informieren, dass Teile der Epstein-Schwärzungen mit Hintergrundfarben gemacht wurden, so dass ihr den Text kopieren könnt und ihn einfügen könnt, so dass ihr lesen könnt, was auf den zu redacted Files steht.
You're kidding me.
Nee, wirklich.
Okay, aber ich muss eine
Sache. Habe ich gerade schon gemacht.
Ich muss eine Sache gestehen. Ich bin bei den Epstein Files überhaupt nicht involviert.
Ja, du bist nicht involviert, das glaube ich dir.
Nein, auch emotional involviert. Also ich habe da, nichts zu gelesen oder so.
Ich habe dir mal einen Post gegeben von dem Reddit-Thread, der das bekannt gegeben hat, dass man die Epstein-Files unredacten kann. Und da sind sie auch schon drin, also zum Teil. Ne? Das Exhibit One ist drin. Das ist ein 20- oder 50-seitiges Dokument. Das ist komplett unredacted und zeigt man so den Vorher-Nachher. Das heißt, wenn ihr die gesamten Epstein-Files runtergeladen habt, guckt mal, ob ihr die Möglichkeit habt, den Text zu markieren und in einem anderen Dokument einzufügen, weil das unter Umständen möglich ist.
Das ist ja komplett verrückt.
Ja, also ich glaube, ich halte die Trump-Regierung für unfassbar dumm. Ich weiß nicht, ob ich sie für so dumm halte, oder sagen würde, das ist jemand, der das bewusst gemacht hat, damit man das rausfindet.
Das ist beides möglich. Also wenn es eine Sache gibt, die US-Regierung eigentlich bislang ganz gut auf die Kette bekommen hat, dann solche Dinger schwärzen.
Ja.
Da wird da wahrscheinlich irgendeiner den DJ Trump für dümmer gehalten haben, für so dumm gehalten haben, wie er ist. Dass der den Auftrag bekommen hat, schwärzt das einfach und haben gesagt, naja klar, machen wir doch. Und dann ist das
jetzt alles.
Weiß man denn schon, was da so allgemein drin steht? Ich habe gehört, soll so ein riesiges Clinton-Parfait einfach
sein. Ja, alles, was nicht geschwärzt wurde, beinhaltet Bill Clinton, aber auch Fake News teilweise. Da sind Bilder drin von irgendwelchen Spendengalas, die einfach geschwärzt wurden, um den Eindruck zu erwecken, dass das damit zusammenhängt. Bill Clinton ist ein Mistschwein, ja, unabhängig davon. Allerdings scheint er da irgendwie auch nochmal bewusst geframed zu werden. Dann wurden Bilder rausgenommen von Trump, die dann wieder reingemacht wurden. Also es ist einfach vollkommener Fiebertraum. Grundsätzlich erfüllt sich mehr oder weniger nur die Erwartung. Also alle, die dachten, okay, die sind in den Epstein-Files, sind sie drinne. Interessanter Finanzfakt.
Ja.
Die Redactions oder die Schwärzungen, um die es hier geht, die jetzt aufgedeckt werden durch diesen tollen Hack, durch diesen tollen Arial-Word-Hack, die beziehen sich ironischerweise gar nicht auf die Opfer. Also es heißt ja immer, der Grund, warum da geschwärzt wird, sind die Opfer.
Ja.
Aber das ist gar nicht der Fall. Der Grund, warum geschwärzt wird, ist wegen den Finanzflüssen. Also in den Dokumenten, die ich gesehen habe, wurden die Finanzflüsse geschwärzt, nicht die Opfer, sondern wer für was bezahlt hat.
Ich weiß ja sowieso.
Und das fand ich dann schon wieder komisch.
Ich habe diese Netflix-Geschichte zu Epstein auch noch nicht gesehen. Ich habe auch ich kenne natürlich das Epstein didn't kill himself Gedöns. Das ist
ja, hat er wahrscheinlich, aber hat er auch irgendwie nicht.
Ja, ich kenne das Meme dazu, weißt du, dass der irgendwie inhaftiert worden ist, weil es da Verdacht gab, dass der so ein pädophilen Ring irgendwie über Jahrzehnte am Leben gehalten hat, wo auch ein Arsch voll Promis irgendwie involviert gewesen sind. Mutmaßlich eben auch solche Menschen wie Bill Clinton und Donald J. Trump und so.
Bill Gates.
Mhm. Ja, und Bill Gates und hier, wie heißt der nochmal, Stephen Hawkins, habe ich auch gehört, dass der da irgendwas mit zu tun haben sollte.
Ja.
Mein Wissen bezieht sich auf TikTok-Memes, ne? Dass Stephen Hawking per AI dann schwimmend unter Wasser Richtung Epstein-Insel geht. Und jetzt gibt's diese App und dann wurde er halt inhaftiert dafür und war dann in Untersuchungshaft oder war
Untersuchungshaft,
in
Haft. Ja.
und hat sich dann da unmöglicherweise wohl das Leben genommen.
Mit einem, keine Ahnung, Schuhschnur.
Ja, und was ich auch gehört habe, da weiß ich aber nicht, ob das stimmt oder nicht, ist, dass bei der Auswertung der Kameras wohl irgendwie so eine Zeitspanne fehlt oder so.
Ja, das ist auch korrekt. Das ist, das hast du zu Recht gehört, das habe ich auch gehört, das ist auch so. Ich habe das Video dazu gesehen, dass das aufklärt und fragt, warum zur Hölle fehlen da irgendwie 30, 40 Minuten oder warum fehlt da überhaupt was? Was ist da los?
Die hatten wohl die ganze Zeit so eine Kamera auf die Zelle gerichtet und dann...
Ironischerweise ist das auch das Argument, naja, der kann sich ja gar nicht umgebracht haben, weil wir haben da eine Kamera auf die Zelle gerichtet und dann fehlt einfach Zeit auf der Kamera. Das ist so ein bisschen...
Ja.
Bisschen vielleicht hat J.D. Vance ihn besucht und der ist dann einfach gestorben wie der Papst.
Ja, und die Implikation dahinter ist natürlich, dass der hätte aussagen wollen oder dass der wohl ausgesagt hätte und dass da Leute einfach ihre Kontakte haben spielen lassen, um die Aussage zu verhindern. Und in diesen Und in diesen Epstein-Files soll dann wohl die hat die US-Regierung wohl auch schon eine Weile länger. Mhm. Und jetzt sind die dann veröffentlicht, aber da ist der Großteil ist geschwärzt, also da ist wirklich einfach alles nur schwarz, jetzt wieder eben nicht geschwärzt, wie du sagst.
Naja, zum Teil. Also es ist nicht ganz klar, ob alles wirklich so läuft, weil ja auch unterschiedliche Departments arbeiten. Aber ein bestimmtes Department hat halt die Art und Weise, wie geschwärzt wurde, nicht so gut gemacht, weil da wahrscheinlich nur die Hintergrundfarbe oder so schwarz gemacht wurde. Dann kannst du es halt nicht lesen. Aber wenn du es kopierst, dann kriegst du den Text halt raus. Und es ist halt wirklich, ich habe es gelesen, 1:1 eben gerade, Exhibit 1 ist ungeschwärzt. Und da ist einfach, das ist das Maß an Inkompetenz. Eieiei.
Ja, das ist schon crazy. Da wird es auf jeden Fall irgendein Crack geben, der das innerhalb der nächsten Minuten oder Stunden dann komplett entschwärzt zur Verfügung stellt und dann per AI zusammenfassen lässt. Das wird passieren. Da bin ich mal gespannt, was da rauskommt und ob das irgendwelche Konsequenzen haben wird.
Also ich muss sagen, ich bin ja sehr kritisch gegenüber verschwurbelten Verschwörungsideologen und so, die mir aber tatsächlich immer mal wohlwollendere klingende Verschwörung, die man da erzählt, ist die Tatsache, dass Epstein wahrscheinlich wirklich jemand ist, der so viele prekäre Informationen gegenüber den Mächtigsten der Mächtigen hat, dass das tatsächlich, wenn er dann sagen würde, wäre er wahrscheinlich ein Kandidat, der ausgeschaltet wird. Also der ist ja nachweislich wirklich mit der absoluten Weltspitze, was der Finanz- und Macht Möglichkeiten angeht, connected gewesen. Das ist schon gruselig.
Ne? Dass Geheimdienste Leute ausschalten, ist, glaube ich, jetzt nicht so, ist, glaube ich, nicht so die krasse Verschwörung. Und je mächtiger die Person, mit der man da bumst, ne, oder je jünger die Person, mit der dann diese mächtige Person bumst, desto eher läuft man Gefahr, da in solche Kreise reinzugeraten, denke ich. Aber wie gesagt, ne, also bei diesen ganzen für mich haben Verschwörungstheorien, die waren mal sensationell lustig. Also vor so 20 Jahren oder vor 25 Jahren, oh Gott, bin ich alt, da hast du mich regelmäßig dabei erwischen können, wie ich dann irgendwie so eine 9-11-Doku geguckt habe oder so. Das war das noch so ein harmloses,
Verschwörungstheorien
für mich noch harmloser.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Seitdem diese ganzen Wichser mit ihren Forschungskitteln mies recherchieren und wie die Hacker reingehen, hat das seinen Charme verloren, ja.
Corona hat so ein bisschen, wirklich Corona hat den Charme so ein Stück weit verlieren lassen, weil das hatte ja tatsächlich Implikationen auf den Alltag. Und erinnern wir uns an die Person, die in der Tankstelle erschossen worden ist in Deutschland, weil sie irgendwie keine Maske tragen wollte oder eine Maske getragen hat. Ich weiß nicht mehr, was von beiden.
Eine Maske gibt. Sie hatte einer Person, die ihn aufgefordert, eine Maske zu tragen, und der ist rausgegangen, wieder reingekommen, hat die erschossen.
Genau so war das. Irgendwie ein 17-Jähriger oder so. Und dann denke ich mir so, okay, Freunde, dann sollte man da vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein mit dem Corona-Isolat suchen.
Ja.
Wobei das auch diese Verschwörungstheorien ja heruntergebrochen, wenn die Implikationen und die Konsequenzen nicht so real und so grausam wären, auch das wäre ja witzig. Ne? Deswegen, Verschwörungstheorien haben schon ihren Charme. Kennst du diesen Kianusch?
Ja, habe ich ja gerade zitiert mit mieser Hacker und mies recherchiert.
Okay. Weil ich kannte den nämlich gar nicht. Also ich hab von dem überhaupt keine Ahnung. Hab wohl gestern hat mir einer geschrieben, du musst dir das unbedingt anschauen, weil der wohl einen Wetterballon hochgeschickt hat, um zu belegen, dass die Erde flach ist.
Ja, der ist komplett lost. Nicht mehr so. Der hat, ich weiß nicht, das hast du vielleicht nicht mitbekommen, aber ich habe das so im Peripher. Der hat auch zu Corona halt immer wieder Leute, mich beispielsweise, Impfbefürworter, auch immer wieder in Direktgespräche eingeladen und dann versucht, also kann, der ist ganz, ganz, also das ist wirklich, eieiei. Also ganz, so ein Forscher, so ein halt, so ein Amazon-Forscher, ne? Also ja, so Kittel bestellt und dann
Corona-Isolat suchen, Kittel bestellt, ja. Und dann mit Bodo Schiffmann Richtung Corona.
Das habe ich aber auch gelesen, ich habe das Video dazu nicht gesehen. Hast du das gesehen?
Nee, ich habe es noch nicht gesehen. Ich wollte mir das vielleicht mal anschauen, aber auch da, es kommt drauf an, ob der lustig ist. Ich kenne den halt nicht, ne? Weil diese Flacherdler, wenn die das wirklich ernst meinen, dann können die ja schon sehr, sehr lustig sein. Also dann ist ja. Das ja schon wirklich phänomenal
spaßig. Der muss nur convinced genug sein, ja, ja.
Aber bei Kianosch bin ich mir unsicher. Also du brauchst auf jeden Fall, eine Sache kann ich schon mal sagen, du brauchst auf jeden Fall ein paar richtig fette Eier, also richtig fette Eier, wenn du dir denkst, okay, in 2025 mit den technischen und wissenschaftlichen Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, werde ich als Deutschrapper und Twitch-Streamer in der Lage sein, zu belegen, dass die Erde flach ist. Und auf diese Idee, einen Wetterballon hochzuschicken, ist vor mir auch keiner gekommen. Da brauchst du wirklich entweder ein Level an Verstrahltheit, wo ich nicht weiß, wie man das erreicht, oder halt richtig fette Eier.
Ja.
Eins von beiden. Ja. Und ich halte beides für möglich und auch verrücktermaßen lustig.
Ich habe es noch nicht gesehen. Vielleicht ist es ja auch irgendwie ein Meme oder so und ich verstehe das gerade nicht.
Ich glaube, Kianosch sieht das nicht als Meme. Ich glaube, Kianosch denkt wirklich daran, dass die Erde flach ist.
Ja, das ist, also weiß ich nicht. Dann soll der irgendwie einen Ansagesong oder so, irgendwie einen Diss-Track machen gegen Leute, die glauben, dass die Erde rund ist oder so.
Ich weiß halt so, auch nicht. Keine Ahnung. Also, ich meine, es gibt ja wirklich ganz, ganz viele Dinge auf diesem Planeten, die so ganz offensichtlich passieren, wo man überhaupt gar nicht in den Bereich der Verschwörung reingehen muss, um zu checken, dass halt so ein paar Dinge verkehrt laufen.
Das finde ich halt, da bin ich halt auch bei Andrew Callahan von Channel 5 Live, ne? Da bin ich halt bei ihm. Er hat eine Theorie, die ich halt so unterschreibe. Er sagt, bei Verschwörungstheorien geht es darum, dass Leute davon abgelenkt werden, die zu komplexen Sachverhalte, die so gerade an ihnen vorbeigehen oder die gar nicht so komplex sind, zu ignorieren, weil sie sich in irgendwelche Rattenlöcher von Verschwörungstheorien flüchten.
Ja.
Und das ist alles so diese riesige, das dient alles dazu, dass Leute was zu tun haben, damit sie denken, sie haben irgendwie Weisheit mit Löffeln gefressen, aber werden die ganze Zeit nur in das Licht geführt.
Ja, eben. Das auch mit dieser Corona-Geschichte so, dass die angefangen haben zu schwurbeln und gesagt haben, ey, die schränken jetzt unsere Grundrechte ein, weil die sich auf eine totalitäre Regierung vorbereiten oder so und gucken, wie weit sie gehen können, ohne dass die Bevölkerung irgendwie auf die Barrikaden gehen würde. Also die gucken einfach nur, mit was sie durchkommen würden. So.
Das ist ja eine interessante Logik, die aber aufs falsche Thema angewendet wird. Das ist ja bei der Union gerade mit Rechtsextremismus interessant. Die, genau da passiert das nämlich. Die proben und gucken, wie weit sie gehen können und immer wenn es zu viel Aufschrei gibt, sagen sie, Brandmauer steht übrigens noch.
Ja.
Das ist nur das falsche Thema.
Naja, allgemein ist halt dieses ganze Konstrukt der, wie wird über mich geherrscht, etwas, das sehr offensichtlich durch so Grundsätzlichkeiten etabliert wird. Ne? Lohnarbeit zum Beispiel. Also allein die Tatsache, dass da irgendwie, wie viele Leute sind in Deutschland arbeitstätig? So 40, 50 Millionen? Roundabout, würde ich schätzen.
Ja, muss man Kinder halt rausrechnen, ne? Aber ja, so circa würde ich auch sagen.
Ich weiß
es vielleicht jetzt nicht. Ich sage mir mal 60 vielleicht.
Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel, aber so in dem Bereich auf jeden Fall irgendwie.
Mm.
Und deren Arbeitsalltag und deren Leben besteht halt daraus, dass die morgens aufstehen oder zu welcher Zeit auch immer aufstehen, dann eine halbe Stunde bis 90 Minuten zur Arbeit fahren, 8 Stunden da buckeln und dann den gleichen wieder zurückgehen, nur um dann zu kaputt zu sein, um irgendwas anderes zu machen. So. Wenn wir darüber sprechen, dass ein System dafür sorgt, dass die Bevölkerung nicht wahrnimmt, wie so das Herrschaftsverhältnis ist, ja, dann hast du halt Lohnarbeit, das ist halt perfekt dafür. Da brauchst du halt kein Corona. Und Corona war ja ohnehin so eine Geschichte, wo ich mir denke, ey, guck mal, also die Reaktionen darauf, ich meine, mit so Retroperspektiv gibt es natürlich einige Maßnahmen, die es zu kritisieren gilt, ne? Und auch das Vorgehen ist halt nicht aus einer Böshaftigkeit, sondern aus einer...
Gerade das Schließen der Schulen, das ist eine absolute Katastrophe gewesen.
Ja, das Schließen der Schulen also ich meine, eben Maßnahmenkritik. Jan und falls du das noch hörst, wir sind jetzt hier in Maßnahmenkritik. Also es ist 2025, Heiligabend und Alman Arabica spricht über Corona-Maßnahmen. Meine Kritik ist, dass ganz, ganz viel davon halt komplett für einen Arsch gewesen ist und dass man die Sozialisierung von Millionen Jugendlichen und jungen Menschen halt komplett gebumst hat für nichts und wieder nichts. Also
also das mit den Pflegeheimen und so finde ich super nachvollziehbar. Mhm. Ne, gerade dieses, weil das ja auch so eine zielorientierte Wirkungsbereich für schwere, potenzielle, sehr, sehr schwere Verläufe ist. Ne?
Ja, Masken tragen auch.
Ja, Masken tragen vollkommen gut. Impfen auch. Richtig. Impfen, mega gut. Und dann geht's los. Schulschließung, Katastrophe. Öffentliche Räume so komplett dicht machen. Uff. Distanz waren ist auch gut, aber eben grundsätzlich. Ne? Es ist also eine grundsätzliche Sache. Es wäre grundsätzlich geil gewesen, wenn man das halt auch nachhaltig hätte positionieren können, dass man in der Einkaufsschlange nicht die ganze Zeit dem Vorgänger irgendwie in den Nacken atmet, während der seine PIN eingibt bei der Kartenzahlung. Ja? Ja. Das sind halt alles grundsätzlich sinnvolle Sachen, die unabhängig von Corona natürlich Anwendung finden, aber bei Corona ganz besonders. Das sind aber so, nochmal, das hätte man so langfristig integrieren können.
Du hast halt gesehen, wie die Prioritäten sind. Also die haben dann irgendwann nach kurzer Zeit festgestellt, dass das wirtschaftlich so nicht weitergehen kann, wenn der Lockdown so...
Und dann haben sie wieder alles aufgemacht, was für die Arbeit galt, ja.
Und dann haben die eben die ganzen Wege und Möglichkeiten, wie die Leute wieder in Lohnarbeit können, aufgemacht. Und dann waren die absurdesten Szenarien die, dass halt Leute mit 200 anderen in so einer Halle gearbeitet haben und dann abends nicht mal mit dem Nachbarn ein Bier trinken durften.
Ja, das ist super doof.
Da denke ich mir so, Freunde, also offensichtlicher kann man ja wohl nicht machen, wo denn da der Fokus liegt. Also die soziale Interaktion sollte irgendwie unten gehalten werden, während die Leute 8 Stunden lang in Büroräumlichkeiten oder gut, Büroarbeitende haben ja zumindest noch die Option Homeoffice gehabt, ne? Aber so die gesamte Produktion, die musste halt schaffen, ne? Also die waren halt alle arbeiten. Und dann frage ich mich, wie sinnvoll es sein kann, wenn die Leute halt arbeiten 8 Stunden und da aufeinander hängen und dass da die Bedingungen wahrscheinlich jetzt auch nicht so optimal gewesen sind, wenn es darum geht, eine Infektion oder eine Ansteckung zu verhindern, aber dann abends sich nicht treffen durften. So, und dann, I don't fucking know, so, dann, ich meine, ich weiß natürlich, warum die das gemacht haben, aber so aus dem Herzen heraus ist dann halt die Frage, okay, warum nicht andersrum? Also,
ich finde, man hätte das einfach, also nee, ich finde das vollkommen legitim. Das sind Maßnahmen, die darf es nicht nochmal geben, wenn sowas, so ein Szenario stattfindet. Schulschließung, vollkommen wahnsinnig. Wenn die Arbeit offen ist, dann muss der soziale Kontakt halt auch irgendwie möglich sein. Das ist ja, sonst ist ja blöd. Maskenpflicht, vollkommen nachvollziehbar. Impfpriorisierung, vollkommen nachvollziehbar. Die Distanzregeln, nachvollziehbar alles, ne, dass das alles geht. Oder dass das alles ist. Besonders blödsinnig sind halt diese Kontaktverbote unisono.
Ja.
Das ist halt ein bisschen blödsinnig.
Was heißt unisono nochmal?
Also alle, dass alles für alles gilt.
Ah, okay,
also das ist für dass diese allumfassenden Kontaktverbote.
Ja,
allumfassende Kontaktverbote hat sich nicht so als besonders wirkungsvoll erwiesen. Ich glaube, das wird ja auch gerade irgendwie aufgearbeitet, ne? Hat sich nicht so als alles in allem als sehr, 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 sehr wirkungsvoll erwiesen. Kontaktverbote dann nur für Leute, wo man sagt, okay, die rafft einen Infekt hin. Also da ist so, ich meine, da ist auch eine Grippe sehr schlecht. Alles, was so Pflegealtenheim ist, und da hätte man in der Pandemie, hätte man das da weitermachen müssen. Das ist natürlich auch für alte Leute doof, dass das so ist. Das beschreitet ja niemand. Das ist aber nachvollziehbar, ne? Also das hätte man einfach, und man hätte verhindern müssen, dass Boris Becker auf einem Balkon steht und klatscht. Das hätte man auch verhindern müssen.
Personal, wobei ich das auch gemacht habe.
Ja.
Ich habe das damals auch trotzdem gemacht. Ich war dann noch in Berlin und hab dann auch applaudiert. Für Isa.
Ja. Naja, klar. Und dann hast du hoffentlich mal dafür gesorgt, dass die Frau die Füße hochlegen kann, du Dreckschwein.
Ja, du hast halt gesehen, dass Gesundheit immer nur dann politisch relevant ist, wenn die Krankheit halt die, wie soll man sagen, ne, die Arbeitskraft, die Steuerzahler, wenn die Standortsubstanz in Gefahr ist. Und dann ist es eben nicht zynisch zu sagen, guck mal, also ihr tut ihr so, als ob ihr euch um die Leute kümmern würdet und als ob ihr euch Sorgen machen würdet und begrenzt deswegen die soziale Interaktion und bumst Menschen in den Arsch, die sich irgendwie, keine Ahnung, mit ihren Partnern treffen oder so, weil die nicht in einem Haushalt leben. Und auf der anderen Seite müssen halt Millionen Deutsche jeden Tag 10 Stunden buckeln gehen. Das ist halt komplett bescheuert, ey.
Ja, also kurz nochmal zur Erklärung, weil ich dachte gerade, okay, warte mal, unisono habe ich vielleicht richtig. Nee, das heißt einstimmig, also alles, ne? Also
ja, im Einklang, ist, also alles. Ich habe so viele Parabelritter-Videos gesehen, dass ich mittlerweile auch kein Problem mehr habe, einfach zu fragen, was in das Medias eigentlich heißt.
Einfach in Medias Res reingehen.
Einfach in Medias Res reingehen. Hast du das Parabelritter-Video zur AfD gesehen?
Nee, aber ich habe Angst davor. Hast du es gesehen?
Ich habe es gesehen und ich habe Angst. Also nicht vor Parabelritter. So. Also Alex, falls du das hörst, ich habe absolut gar nichts gegen dich. Fucking 0,0. Ne? Aber mir ist eine Sache aufgefallen, die in den letzten Wochen und Monaten immer häufiger passiert, die mir als Linker so ein Stück weit das Herz zerbombt. Und zwar ist der derzeitige Kampf gegen die AfD einfach der größere Nationalist zu sein. Und da schmerzt es mir natürlich in der Seele. Und in die gleiche Kategorie hat auch das Parabelritter-Video gehauen. Also der hat da so Thesen aufgestellt wie, also dieses typische vaterlandslose Gesellen, das sind eigentlich gar keine Patrioten und wir sind die richtigen Patrioten, die Heimat lieben, gedönst. Also Kampf gegen Rechts.
Na gut, das ist halt das Problem, damit erreichst du halt eher Leute, ne? Also das ist so, du erreichst sie halt leider nicht, indem du sagst, linke Werte sind die besseren, weil das gesellschaftliche Framing durch Medien und Politik dafür gesorgt hat, dass Linke halt grundsätzlich der Feind sind. Ja, das ist halt, puh.
Ja, ich verstehe, ich weiß. Ich kann das auch gar nicht bewerten, was da jetzt effizient ist und was da jetzt nicht effizient sein soll. Ich kann halt nur sagen, dass es der in meiner Ansicht nach falsche Approach ist, sich hinzustellen und zu sagen, ey, guckt mal, die wollen gar keine Wehrpflicht, obwohl sie eigentlich eine Wehrpflicht wollen. Also die AfD will ja eine Wehrpflicht. So, die AfD hat eine Wehrpflicht im Programm stehen. Das sind mit die größten Freunde von der Wehrpflicht. Das sind fucking Faschos. Natürlich sind die Fans von Militarisierung. So, das muss ich niemandem erklären. Aber die sind halt in diesem speziellen Fall opportun gegen eine Wehrpflicht, weil sie sagen, nicht gegen unseren Freund Russland. Ja. So, und dann geht es eben um die Rekrutierung gegen eine potenzielle Auseinandersetzung mit der Russischen Föderation. Und da ist man dann selektiv gegen eine Wehrpflicht. Also sie sagen quasi, wir wollen dieser Regierung nicht das Werkzeug eines wehrtüchtigen Deutschlands geben. Während wir, wenn wir in Regierung wären, natürlich ein hochmilitarisiertes Deutschland brauchen würden und auch verdient hätten. Und dann kommen halt Leute und sagen, hey, seht ihr, das sind ja gar keine Nationalisten, die lieben Deutschland gar nicht, das sind Vaterlandsverräter. Das wird auch gesagt, dass die AfD Vaterlandsverräter seien und dass die richtigen Nationalisten und Patrioten eben derzeit gegen die AfD sind. Und dann weiß ich nicht, wie effizient das ist, also welches Klientel versuchst du denn damit abzuholen? Das ist ja mal eine gute Frage, oder? Wahrscheinlich eher auch so ein patriotisches, oder?
Ich weiß nicht, also ich verstehe den Ansatz so, ich kann den Ansatz so verstehen wie du, also dass du sagst, ich finde es komisch, dass man das nutzt, weil Patriotismus gerade in Deutschland und Nationalismus in Deutschland halt eher etwas sehr vorbelastetes ist, würde ich mal ganz vorsichtig ausdrücken. Ist halt deutlich vorbelastet und darum stellt sich dann diese Frage automatisch. Allerdings finde ich auch interessant, dass man versucht, Leute anzusprechen, die so etwas empfinden wie, ich bin stolz auf Deutschland. Und das ist, so sehr es geframed wird oder so sehr man auch vielleicht sehr schwierige Sachen aus dieser Aussage herausziehen kann, das bedeutet nicht im Umkehrschluss automatisch, dass du ein Hardcore-Fascho bist, sondern dass du halt vielleicht nicht so gut in Geschichte aufgepasst hast oder dass du halt so ein bisschen, ne, das sowas. Ich kann da überhaupt nichts mit anfangen. Weißt du, worauf ich stolz wäre, ist Erinnerungskultur, die aber immer wieder abgebaut wird. So, das darauf wäre ich vielleicht stolz. Aber das Wort Stolz hat schon, da habe ich schon ein Problem.
Du weißt ja, dass ich tief bin in der Theorieerstellung. Ne? Also ich schreibe ja gerade an einem Buch immer noch.
An einem Buch,
ja. Und ich habe auch meinen ersten Begriff erfunden.
Oh.
Ich habe
du hast deinen ersten Begriff.
Ja, ja.
Ist der erste Begriff Stolzmonat?
Nee, den gibt's schon. Ah. Ich glaube, den gibt's auch schon, aber ich habe dazu jedenfalls nichts gefunden, was so die Kerbe trifft, die ich haben will. Und zwar konfrontiere ich dich jetzt als ersten Menschen damit. Kosmopolitischer Nationalismus. Hört sich geil an, oder?
Cosmopolitan Nationalism.
Ja, ja. Und zwar ist das versuche ich herauszuarbeiten, warum oder wie derzeit versucht wird, und das schon seit Jahren und Jahrzehnten versucht wird, wie der eigentliche Nationalismus von rechts, also so ein exklusiver ethnischer, ne, also der rassistische, ne, so ein Höcke, der sagt, du erkennst halt den Deutschen an seiner Nase, ne, Freund und Feind an der Nase zu unterscheiden, abzugrenzen und ihn so ein bisschen als eine inklusive Variante zu retten. Also dass man sagt, eine treue Deutschland gegenüber oder der Nation gegenüber ist durchaus auch ohne Fremdenfeindlichkeit möglich. Jetzt ist natürlich die Frage, Nationalismus hat ja immer was mit Abgrenzung zu tun. Also du musst dann Leute abgrenzen. Also wer wird abgegrenzt, wenn nicht pauschal einfach Ausländer, wie in diesem ethnischen Nationalismus? Und das mache ich an der Funktionalisierung aus. Also du wirst das bestimmt auch schon festgestellt haben, dass immer mehr Politiker und Politikerinnen auch von der AfD sowas sagen wie, gegen die ganzen arbeitenden Ausländer haben wir ja nichts. Ja.
Genau.
Ne? Also, Das ist genau.
Es gibt die gute Ausländer, es gibt böse Ausländer. Ja, ja.
Genau. Und dieses Gut und Böse, diese Einteilung in zahlt Steuern und zahlt keine Steuern, die findet in diesem progressiven Nationalismus auch gegen Bio-Deutsche statt. Also, die Hetze gegen Arbeitslose, die Hetze gegen Leute, die nicht beschäftigt sein wollen oder sein können oder Obdachlose allgemein, Armutsbetroffene, prekär Lebende. Die erleben ja auch eine große soziale und gesellschaftliche Ausgrenzung und das auch schon eigentlich seit jeher. Und diese Bausteine davon sind dann, wir sind eine politische Gemeinschaft, wir sind eine deutsche Gemeinschaft, ne? Und der Volkskörper wird dann eben ausgeteilt in, erfüllst du deine Funktion für diesen Volkskörper oder nicht? Also es wird nicht an der Hautfarbe oder Ethnie oder Religion ausgemacht, wie es der Fascho macht, sondern es ist sehr weltoffen, sehr multikulturell, sehr eingebunden in auch Binnenmärkte und auch europäische Binnenmärkte, und gekoppelt wird dann an der Idee, trägst du einen Beitrag zum Erfolg Deutschlands oder nicht? Mhm. Dass aber der eigentliche Kern des Nationalismus ist, der gleiche bleibt. Also du bist feindlich. Ja,
das ist aber Kapitalismus, ne? Das ist da dein Wirkungsgrad entscheidet darüber, wie viel wert du bist. Und der Wirkungsgrad definiert ist, wie viel Geld kannst du verdienen.
Ja.
Und dann bist du in der Gesellschaft, in der wir leben, in der westlichen Welt, halt mehr wert. Ne? Das ist, das knüpft ja daran an und wird ja dann damit auch irgendwie aufgegriffen.
Ja, du hast vollkommen.
Lass uns mal zu dem Parabelritter-Video zurückgehen. Also das ist so, erklär mal, also das ist, sein Take ist, ich habe es noch nicht gesehen, ich würde es mir wahrscheinlich angucken, aber
ja, jetzt zu Weihnachten wahrscheinlich nicht. Er hat das gemacht, aber du hast natürlich vollkommen recht, dass das ein Phänomen des Kapitalismus ist. Das Parabelritter-Video versucht zu erklären, dass die Leute, die AfD wählen, ja dann bei einer AfD-Regentschaft gar nicht das kriegen würden, was sie gewählt haben. Also das ist quasi... Doch,
schon, klar.
Das ist quasi der Take. Ne? Also dass du sagst, wir schauen uns mal das AfD-Wahlprogramm an und holen zum 150. Mal raus, dass deren Steuerprogramm ja gar nicht arme Menschen entlastet. Oder nicht in dem Ausmaß, wie es andere Parteien tun würden, laut Programm.
Ja.
Und dann wird halt gesagt, okay, die haben auch Spione und arbeiten mit China und Russland zusammen. Und die wildeste These, die nur impliziert war, aber wo ich glaube, dass sie zumindest sehr direkt impliziert gewesen ist, ist, dass man der AfD vorwirft, mit ihren Anfragen derzeit, also die, du kannst ja immer so kleine...
Die Sicherheitspolitik Deutschlands zu gefährden, ja, ja.
Ja, die Sicherheitspolitik Deutschlands zu gefährden, weil man Russland für einen Angriff ausrüstet oder so.
Ja.
Das war, ja. Das, da habe ich mich gefragt, auf welchem Level wir mittlerweile angekommen sind.
Ja, das ist tatsächlich auch, da gibt es auch politische Akteure, die das so genau deklarieren, beziehungsweise implizieren, die sagen, uns macht Sorgen, welche Sicherheitsanfragen die AfD stellt und wie spezifisch das auf russische Interessen ausgelegt ist. So von wegen, wo steht was, was bedeutet das, was bedeutet dies? Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sie das einfach an ihre russischen Kontakte weitergeben.
Voll, natürlich. So. Ja. Also die AfD ist ja nichts anderes als eine Schallplatte Moskaus. Ja. Die machen ja nichts anderes, als die russische Kriegspropaganda zu verbreiten. Die AfD ist da auf einem, ja, wie soll ich sagen, wenn man sich anschaut, warum die das tun, dann machen die das ja nicht, weil die Deutschland hassen, sondern die machen das, weil die glauben, dass eine Abtrennung von der bisherigen Ordnung eben unter Amerika der falsche Weg ist, dass man sich auf die nicht verlassen könne und dass Russland eine Nation ist, die in der Zusammenarbeit Deutschland zu einer Stärke verhelfen könnte, die größer ist als die derzeitige. Das zu bewerten ist schon so ein bisschen lächerlich. Also da schämt man sich auch immer so ein bisschen, wenn man da ernsthafte Gedanken dran verschwendet. Insbesondere weil ja so die Kooperation unter den westlichen NATO-Staaten in den letzten Jahrzehnten für das gesorgt hat, was wir derzeit haben, und zwar eine Hegemonialmachtstellung. Also sich dagegen zu stellen, ist schon ziemlich dämlich. Also wenn du denkst, dass dein Standort irgendwie erfolgreicher wäre, wenn du die Blöcke wechselst, I don't fucking know, mein Lieber.
Ja, ja, ja.
Aber ohne da jetzt zu sagen, das ist richtig oder das ist falsch, ist halt nur komplett Banane. Und dann kann ich mir natürlich sehr gut vorstellen, dass die sämtliche Information, an die sie gelangen, auch mit ihren russischen Kontakten nutzen. Und vor allem kann ich mir vorstellen, und das ist jetzt ein persönlicher Diss gegen AfD-Politiker, die sind ja alle fetzen dämlich. Also so ein...
Vielleicht raffen die gar nicht, warum die das fragen, kann ja sein, ja.
Dieser Cortret zum Beispiel, dieser ehemalige klimapolitische Sprecher der AfD, der jetzt nach Russland gereist ist, um sich da mit irgendwelchen hochrangigen russischen Militär- und Politikfunktionären zu treffen, der kriegt ja auf Deutsch nicht mal einen geraden, vernünftigen Satz hin.
Naja.
Die werden da einfach gemolken, die lachen sich kaputt. Wenn wir über Spionage und Espionage sprechen, dann ist Russland eben aufgrund der Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs, glaube ich, Top 3 Nationen auf diesem Planeten.
Also ja, nicht nur Zweiter Weltkrieg, sondern auch Kalter Krieg, ja, ja, und so, alles danach.
Ja, ja, also Espionage, ja, und Spionage, würde ich sagen, Amerika, China, Russland, ja, viel besser wird's da nicht. Und so ein russischer FSB-Typ, der wird sich kaputt lachen, wenn der so einem AfDler schreibt. Der wird sagen, Digga, früher mussten wir uns richtig anstrengen, um an irgendwelche Informationen zu gelangen. Heute stellen halt die Trottel Anträge für uns.
Ja, und die sind ja mittlerweile sind auch direkt angestellt. Wir hatten ja dieses Kra und der chinesische Spion, der direkt in seinem Büro angestellt war. So, das ist ja mittlerweile hat das ja Auswüchse. Ich will auf das Ding zurückkommen. An dem Punkt habe ich ja auch mal gesessen, vielleicht du auch, vor etlichen Jahren, an dem man gesagt hat, das ist ja eine inhaltliche Auseinandersetzung mit der AfD. Ne? Das heißt, wenn du das Video, was du von Alex jetzt beschreibst, siehst, dann würdest du wahrscheinlich unisono sagen, jo, alle, also einstimmig, ja, der versucht die inhaltlich zu stellen. Der versucht zu sagen, naja, aber die wählen, kriegen das ja halt nicht. Das Ding ist, aber das ist nicht wahr. Die kriegen das, was sie wählen. Denn der Grund, warum die Leute die AfD wählen, ist, damit es anderen Leuten schlechter geht als ihnen selbst. Und dass dann einigen von ihnen und vielen von ihnen es auch schlechter geht, das interessiert die dann nicht. Das ist eine Partei, die wählt man nicht. Das ist total herausragend. Darüber sollte es mal mehr Informationen irgendwie, vielleicht auch Studien geben. Wie geht es Leuten oder was sind das für Leute, die Parteien wählen? Nicht mit der Absicht, dass es ihnen besser geht, sondern mit der Absicht, dass es anderen schlechter geht. Also das ist ja eine ganz neue Entwicklung. Ich würde auch sagen, durch den Kulturkampf geprägt und vielleicht auch diese neue Art von Politik, diese Hyperpolitisierung. Es gibt Parteien, die wählt man nicht, weil die einen etwas besser machen, sondern die wählt man, weil die es für andere schlechter machen. Und das ist eine ganz neue Entwicklung. Das gab es immer mal in unterschiedlichen Bereichen. Kampf gegen Arbeitslose beispielsweise, ne? Bürgergeld, Hartz IV, Grundsicherung. All diese Dinge sind mit dem gleichen Grundprinzip ausgestattet. Aber das Maß der Partei, also übergreifende Parteipolitik in jedem Sektor, in dem es für dich schlechter wird, aber du wählst es, weil es auch für andere noch schlechter wird, das ist crazy. Also das ist eine komplett neue Sache. Da muss ich mich auch immer noch dran gewöhnen, dass wenn man mit solchen Leuten konfrontiert ist, dass das gar nicht darum geht, dass die Sachen für sich besser machen wollen. Die behaupten das vielleicht. Aber die wissen tief im Inneren auch, dass es da, es geht darum, dass es für andere schlechter wird. Und darum kann man die auch nicht inhaltlich stellen. Du kannst die nicht inhaltlich stellen und denen sagen, hä, das, was du da wählst, ist ja komplett schlecht für Deutschland. Oder das ist komplett schlecht für dich. Das ist denen scheißegal. Die wollen, dass das schlechter wird. Ja. Weil ihnen geht es ja so schon schlecht. Da kommen wir wieder zu der These, dass es Menschen, die abgehängt werden, gesellschaftlich, die nichts haben, die durch eine demokratische Politik, parlamentarische Politik auch nichts bekommen, gerade in Ostdeutschland, dass die ja noch mehr dafür, dass die noch mehr dafür Trend laufen oder potenziell, die eben diese Faschos zu wählen. Weil unter der parlamentarischen Demokratie und unter der Treuhand, unter der Enteignung, Deindustrialisierung nach der Wende ist ihnen ja nicht geholfen worden. Das ist ja nicht besser geworden. Das heißt, die Argumentation ist ja, die greift ja dann gar nicht. Du kannst ja nicht sagen, ja, aber du willst doch jetzt nicht die Faschisten, weil unter der Demokratie geht's dir so gut. Nee, denen geht's scheiße. Denen geht's schon scheiße. Die wollen nur, dass es anderen auch scheiße geht. Die wollen diese, das ist so eine ultradestruktive, also es ist, ich glaube, es gibt wenige Dinge, die so destruktiv sind. Ganz nach dem Motto, manche Leute wollen die Welt brennen sehen. Diese Leute, und ich sage 99% der AfD-Wählerinnen und Wähler, die sich inhaltlich null für Sachen auskennen, die wollen halt einfach, dass es anderen Leuten genauso scheiße geht. Und oder schlechter. Das ist fucking crazy.
Ist eine absolut korrekte Bauchanalyse. Ich habe das seit den 90ern durchgearbeitet, weil ich mir die Frage gestellt habe, wie das mit Asylpolitik historisch aussah. Na, also weil ich mir gedacht habe, okay, also das mit dem Aufkochen dieses Asylthemas, das kann ja jetzt keine Neuheit sein. Und ist auch nicht. Und Spoiler, ist es auch nicht. Und ja. der Grund dafür, also der Grund, warum die Leute gar nicht wirklich auf Verbesserung abzielen, ist, weil die diese Verbesserung für sich selbst gar nicht sehen können. Und in diesem, also wir leben ja in ständiger Konkurrenz, ne? Also egal was wir tun, wir sind immer in Konkurrenz, um durchzukommen. Ob es jetzt ein Job ist oder ob es eine Wohnung ist oder im akademischen Bereich irgendwie ein Studienplatz, ne? Also es geht immer um den eigenen gesicherten sozialen Status. Und der ist immer in Konkurrenz zu anderen. Und alles ist positionsabhängig. Also die allermeisten guten Dinge, die du haben kannst im Leben, sind positionsabhängig. Immer. Und dann entsteht da eben gerade unter Prekärlebenden so eine Denke, dass, gut, also ich kann jetzt hier in diesem System nicht gewinnen. Warum kann ich hier nicht gewinnen? Naja, weil andere es tun und deswegen sollen andere wenigstens auch nicht gewinnen. So, das ist so das Denken. Und das gibt's auch schon, also das gibt's halt wirklich schon fucking seit zig Jahren und Jahrzehnten. Das ist ein Grundkonstrukt von dieser Gesellschaft, dass wir diese Konkurrenzstellung aufrechterhalten, am Leben erhalten und dass die auch politisch befeuert wird. Also ein paar Beispiele, die dir auch noch kommen, war diese CDU-CSU-Geschichte 2005 nach Schröder, also als der wieder reingekommen ist. Da hat man ja diese Agenda 2010-Geschichte wieder aufrollen wollen, weil es den Leuten halt beschissen ging. Und da gab es diese Gemeinsam für Deutschland-Scheiße, wo man angefangen hat, Bürgergeldempfänger wieder zu sanktionieren und dieses Leistungsmissbrauch-Gelaber.
Ja, ja.
Und das hat sich ja auch durchgezogen die letzten 20 Jahre. Ja. Also es wird immer irgendeine Gruppe angegriffen von Leuten, die irgendwas bekommen, wo man relativ offensichtlich auch als Trottel erkennen kann, Moment mal, das sollten die eigentlich nicht kriegen, weil ich krieg das auch nicht. Und dann wird dagegen Stimmung gemacht.
Ja. Ja. Das ist ja ein Phänomen, ironischerweise, ne? Ich mache mal ein Beispiel. Ich habe Europa Universalis spiele ich gerade, das neue Europa Universalis 5. Und da gibt es ein relativ frühzeitliches Ereignis rund um 1346, ja. Nämlich der Schwarze Tod, die Pest. Die kommt, ne, so 1346, 47. Und da gibt es eine Mechanik, die heißt, du nutzt den Du musst vorsorgliche Gesundheitsmaßnahmen ergreifen, aber es ist 1300, das heißt, Leute werden so oder so sterben. Aber was du machen kannst, um die Stabilität des Landes aufrechtzuerhalten, du kannst Minderheiten die Schuld geben.
Ja.
Und das ist so eine bekannte Mechanik, dass sie so gut wie in jedem Strategiespiel, was so ein bisschen auf Grand Strategy aufgebaut ist, sich wiederfindet. Ja. Minderheiten die Schuld geben, sorgt für gesellschaftliche Stabilität, weil die dann wissen, wem sie den schwarzen Peter zuschauen.
Ja, die brauchen ein Ventil für ihre Ohnmacht.
Genau.
Also
für Ohnmacht, ja.
Wenn die denken, dass Bedingungen vorherrschen, gegen die sie nicht ankommen, ne? Also, normaler Mensch, ne? Wie willst du als normaler Mensch gegen eine zu hohe Miete ankämpfen? Geht gar nicht.
Naja, das Jobcenter sagt, du musst dagegen klagen.
Ja, gut, ja, genau. Du musst dagegen klagen. Aber sagen wir mal, du bist in Lohnanstellung, weißt du, und du lebst halt irgendwo in Bochum und jetzt willst du relativ nah an deinem Arbeitsplatz wohnen, weil du willst ja auch noch ein bisschen Zeit mit der Family oder mit dir selber verbringen. Also musst du nah am Arbeitsplatz leben. Wo sind die meisten Arbeitsplätze? In Ballungsgebieten. Wo ist es am teuersten? In Ballungsgebieten. So, herzlichen Glückwunsch, da hast du den ersten Konflikt. Also gegen zu hohe Miete bist du eigentlich relativ wehrlos. Gegen einen zu geringen Lohn bist du auch wehrlos. Je niedriger der Lohnsektor, desto wehrloser bist du gegen deinen zu niedrigen Lohn. Das ist absolut pervers und absurd, aber that's the logic, ne? Dir wird immer gesagt, du bist ersetzbar, beschwer dich nicht, sei froh, was du hast. Und es könnte sehr viel schlimmer sein und dann wird halt mit dem Finger auf Arbeitslose gezeigt. Und deswegen werden die auch so weit unten gehalten. Deswegen kriegen die eben nicht so viel, wie sie bräuchten, um ein akzeptables und würdiges Leben führen zu können, sondern die kriegen eben so viel, dass sie nicht verrecken, aber dass man immer noch mit dem Finger drauf zeigen kann und sagen kann, so will ich nicht enden. Gegen steigende Lebensmittelpreise kannst du auch nichts machen. Gegen Wirtschaftskrise kannst du auch nichts machen. Und auch gegen Krieg kannst du nichts machen. Das sind alles Dinge, da bist du ohnmächtig gegen. Und dann sucht man halt irgendwie ein Ventil dafür. Und das Ventil ist dann auch da, wo es fruchtet. Und zwar immer unten, unter dir. Wut nach unten. Und das Einzige, was man da machen kann, ist Strafen fordern. Und dann sind's im Kleinen, sind es dann irgendwie faule Kollegen oder so, ne? Die da, die arbeitet gar nicht richtig. Und wenn die arbeiten würde, die kriegt aber den gleichen Lohn und die arbeitet gar nicht, bla bla bla. Oder du sagst dir andere Länder, hier Griechenland-Krise war das, die haben ihr Bankenwesen an die Wand gefahren, jetzt müssen wir die retten, bla bla bla. Migranten, Flüchtlinge, die vor Krieg oder so fliehen, so, da wird mit dem Finger drauf gezeigt, Arbeitslose mit dem Finger, es sind immer die da. Die da, die da, die da. Also der Schmerz und die Ohnmacht, die ist schon korrekt, ne? Die ist auch begründet und berechtigt. Aber das Objekt, das dann dafür verantwortlich gemacht wird, ist halt. Ja. Also weiter weg von der Realität könntest du damit gar nicht sein.
Ja, es ist so offensichtlich, dass ich es manchmal verblüffend finde, dass Leute nicht mehr Leute das sehen.
Ich find's verblüffend, wie viel Material zu genau diesen Denken schon veröffentlicht worden ist.
Ja, also, krass, oder?
Dass dieses Konkurrenzsystem etwas ist, über das du wirklich tausende von Seiten schreiben kannst. Ja. Und es wird mit jeder Zeile offensichtlicher. Und dann denkst du dir auch, krass, dass du dir diese Gedanken irgendwie vorher nicht gemacht hast.
Ja.
Sondern dass man dann irgendwie so die Antworten in der Moral sucht, weißt du? Also, dass du dich hinstellst und sagst, es ist falsch, gegen Ausländer zu hetzen und versuchst damit irgendwie einen Fascho zu überzeugen. So dieses Denken halt, weißt du? Dabei ist das halt, das ist so intrinsisch verankert, ne? Dieses, ja, also ich muss Opfer bringen und wenn ich Opfer bringe, dann müssen andere auch Opfer bringen und wenn die nicht hier hingehören, dann müssen die mehr Opfer bringen. Also,
ja, genau, das ist ja auch dieses Denken von, das gibt's ja nicht nur von oben nach unten, das gibt's auch von alt zu jung.
Das ist auch so das von ist, wegen, ja, Klassenspalterei.
Also ist halt einfach komplett sinnlos zu sagen, ja, ich musste in meiner Jugend barfuß 20 Kilometer im Schnee zur Schule laufen, deswegen müssen junge Leute das auch erledigen.
Ey, ich geb dir mal einen Gedanken, den pflanze ich jetzt mal bei dir ein, ne? Oder ich stell dir mal eine Frage und du versuchst es zu beantworten für mich. Weil ich habe keine Antwort gefunden. Also ich habe eine Antwort gefunden und es ist die gleiche, die du auch finden wirst. Aber du kennst doch dieses Gelaber rund um den demografischen Wandel bei der Rente, ne? Mhm. Immer wenn über Rentensicherheit gesprochen wird, kommen alle, wirklich alle, von links nach rechts und sagen demografischer Wandel. Wir haben zu wenig Arbeiter für zu viele Rentner.
Ja.
Okay, Frage. Jetzt hat sich die Anzahl der Arbeiter, die auf einen Rentner kommen, natürlich tatsächlich verringert. Also das ist ja eine Beobachtung, die man machen kann. Und deswegen erscheint es auch so logisch.
Ja.
Aber weißt du, welcher Hebel nicht ein einziges Mal betrachtet wird? Die Produktivität der Lohnarbeiter.
Steigert, ja.
Die Produktivitätssteigerung der einzelnen Lohnarbeiter ist um ein Vielfaches höher gestiegen.
100% oder so, ja.
Mehr, keine Ahnung, ja. Mehr, also sehr, sehr viel mehr.
Hängt von dem Zeitrahmen ab, aber es ist deutlich mehr.
Ja. Und es hängt vor allem auch von der Branche ab. Ne? Also in klassischen Produktionsbetrieben ist das natürlich also sehr viel mehr als das Hundertfache, wo sich die Produktivität in den letzten Jahrzehnten, also seit Ende Zweiten Weltkrieg, erhöht hat. Aber in Dienstleistungsbereichen wie Vermögensberatung, ja, wie Witz, da kannst du ja Produktivität nur schwer bemessen. Aber du weißt, in welche Richtung das geht.
Ja, klar.
Und dann wird klar, dass das eben, dass diese ganze Geschichte der Rente nichts anderes ist als eine riesige uns vorgehaltene Propagandamaschine. Da wird gesagt, du zahlst jetzt für deine Rente später ein. Und wenn du dann mal in Rente bist, beziehungsweise es wird ja noch absurder gemacht, um diesen Klassenkonflikt zu schaffen. Es wird gesagt, derzeit zahlst du ein, damit andere Leute Rente bekommen. Und später zahlen dann andere für dich ein, damit du Rente bekommst. Jetzt ist die Rente beschissen, also wen machst du verantwortlich? Die Leute, die derzeit für deine Rente arbeiten. Ja. Weil die arbeiten dann nicht hart genug, die sind zu faul, da gibt es zu wenige von, bla bla bla. Es stimmt doch gar nicht. So, Rente wird immer nur so viel gezahlt, also ist ja eine Art von ja, sozial stabilisierendem Lohn, der vom Staat dann ausgeschüttet wird. Und zwar immer nur so hoch, wie es gerade dem Kapital zumutbar ist. Du könntest ja mit den Rekordgewinnen, die diese ganzen Unternehmen leisten, mit den Produktivitätssteigerungen der einzelnen Lohnarbeiter oder ne, ganz klassisch gesprochen mit dem, was jeder Arbeiter eben an Mehrwert produziert, könntest du ja locker eine Rente auszahlen für jeden Rentner mit einem Bruchteil der auch derzeit noch tätigen Arbeitenden. Das ist ja absurd, aber da spricht nie jemand drum. Warum? Naja, klar warum. Weil wieder irgendein Grund gesucht werden muss, dass man wütend ist auf die Leute, die eigentlich für die gleichen Anlässe und Interessen kämpfen sollten. Und dann wird halt wieder nach unten getreten und irgendwelche Strafen gefordert.
Kommt da jetzt noch eine Frage? Weil ich dachte, ich kommt irgendwie eine Frage oder so.
Ja, Digga, du weißt doch, wie es ist, Alter. Ich stelle da eine Frage und dann sind wir uns so einig, weil ich sowieso schon weiß, was ist, dass ich es einfach nur kurz abreiße.
Also, ich habe diesbezüglich gibt es einen natürlichen Grund. Ne? Der Grund ist, weil die Bemessung der Leistung an der Zeit mit dranhängt. Ne? Zeit ist das Problem. Wenn wir einen Produktivitätsbezahlungsmechanismus hätten, der dich anhand deiner tatsächlichen Produktivität misst, dann würden wir diese Debatten nicht führen. Aber wir haben eine Arbeitszeit, nicht Arbeitsproduktivität. Es gibt keine, du wirst nicht daran gemessen, wie produktiv du bist, sondern wirst daran gemessen, wie dein Stundenlohn sich mit deiner Zeit verhält. Ja. Und man sollte meinen, dass der Mechanismus der dann ist, dass die Produktivität darüber entscheidet, wie hoch dein Stundenlohn ist. Das ist aber nicht der Fall.
Ah, doch, natürlich ist das dein Fall. Also natürlich ist das
der
Fall.
Naja, nee. Ja,
und zwar immer dann,
ja
nicht, wenn du Kapital nutzt, wenn du Lohnarbeiter bist.
Genau, wenn du Lohnarbeiter bist, geht es aber nicht darum, dass du fair dafür entlohnt wirst, wie deine Produktivität ist.
Ja.
Weil das würde bedeuten, dass der Kapitalismus nicht mehr funktionieren kann. Denn im Kapitalismus heißt das, die Fundamentalregel dazu ist, Gewinne privatisieren, Verluste sozialisieren. Das ist so die Kernregel. Die kann man auf alles anwenden, das sieht man auch den ganzen Tag. Das wird auch passieren, wenn die Autobranche zusammenbrechen wird, weil die chinesischen Fahrzeuge so überlegen sind. Es wird unfassbare Rettungspakete geben, die sich unfassbar in Bezahlungen von Vorstandsvorsitzenden und Geschäftsführern, Managern widerschlagen wird. Aber am Ende wird die Industrie trotzdem zusammenbrechen. Ja, weil Verluste sozialisieren, Gewinne privatisieren. Und das ist, da, also der Grund, warum die Rente, um auf die Rente zurückzukommen, der Grund, warum die Rente so ein mangelhaftes Produkt ist, ist nicht nur, dass man da gegeneinander ausgespielt werden kann, sondern weil der Maßstab halt ganz falsch ist. Der Maßstab sollte nicht die Arbeitszeit sein und der dazu führende Lohn, sondern der Maßstab sollte deine Produktivität sein und der dann entsprechend dazu führende Lohn. Dann würde über die Rente auch niemand reden, weil die Produktivität von den Leuten, wie du schon richtig gesagt hast, von heute viel höher ist als von diesen kleinen weißhaarigen Boomers. Ne? Das ist halt, ja. So läuft das halt leider nicht. Und wenn das alles so wachsen würde, würden wir auch überhaupt nicht mehr so viele Mechanismen haben, die das alles ausklammern könnten oder ausgliedern könnten. Beispielsweise würden wir dann auch wahrscheinlich nicht mehr über die Immobilienpreise sprechen so sehr, weil man mithalten könnte. Weil man dann wahrscheinlich auch Finanzierungsmöglichkeiten hätte, ohne dass man sich fragen muss ich die Milch oder Netflix einsparen? Ja. So, das sind halt alles Möglichkeiten, aber das ist so eine Fundamentaländerung. Wie bezahlt man denn nach Produktivität?
Kann ich dir ganz einfach sagen, weil es gemacht wird, wenn es gegen dich gehen muss.
Wenn es gegen dich gehen muss, dann wird es gemacht und sind Manager und CEOs, ja, ja.
Nee, nicht nur Manager und CEOs, also die auch, ne? Aber dass auch nach Produktivität bewertet wird und dass das auch ein notwendiges Denken ist, dass du den Eindruck haben sollst, dass du nach deiner Produktivität, also Leistung, bemessen wirst, zeigt sich ja, dass stell dich mal als Lohnarbeiter 5 Stunden lang einfach nur dahin und rauch Zigaretten. Und dann warte mal, wie lange es dauert, bis du die erste Abmahnung hast oder direkt gekündigt wirst. Also scheint ja doch irgendwie Produktivität eine Rolle zu spielen für die. Natürlich spielt Produktivität eine Rolle. Aber man versucht denen eben zu verkaufen, dass die Produktivitätssteigerung durch Technologisierung oder durch Automatisierung, also dass das, was wir einfach als Fortschritt, als Gesellschaft erarbeitet haben, ne, und das waren auch Lohnarbeitende, das darf eben nicht zugunsten der Lohnarbeitenden, sondern ist immer nur zugunsten der Leute, die davon profitieren. Und das sind die, denen die Produktionsmittel gehören. Hm. So, du bist nicht dafür verantwortlich und hast auch kein Anrecht auf den Gewinn, den eine neue, effizientere Maschine leistet. Oder Maßnahme. Oder, keine Ahnung. Das kann ja das Simpelste sein, wenn du in der Struktur irgendwas umstellst und dann produktiver wirst. Oder. Und dieses Gewinne werden privatisiert und Verluste werden verstaatlicht. So hast du verstaatlicht oder gesagt? Oder?
Sozialisiert. Also auf die Gesellschaft.
Ja, sozialisiert ist tatsächlich richtiger als verstaatlicht. Viele sagen immer verstaatlicht, weil
nee.
Da wird ja nichts verstaatlicht. So, das wird einfach nur auf die Allgemeinheit umgelegt. Und das ist auch keine Panne, sondern ein Normalbetrieb. Also der Staat ist
genau
ja kein.
So soll es ja funktionieren.
Ja, genau. Die Leute denken immer. Ja gut, dieser Staat, der ist halt nichts anderes als irgendwie so ein Schiedsrichter und der ist halt ziemlich neutral und wenn es halt notwendig ist, dann springt der gelegentlich ein. Ja, ist ja Quatsch, ne? Der muss ja die Bedingungen überhaupt organisieren und dazu gehört Geldordnung und Kredite und Eigentum und Infrastruktur und Recht und was es da sonst noch alles gibt, ne? Also in Krisen rettet er dann auch nicht die Gesellschaft, sondern er rettet dann im Normalfall rettet er einfach nur die Funktionsbedingungen. Von Staatsfinanz und Wirtschaft. Das ist.
Ja, hat er ja auch schon 2008, 2009 gemacht.
Ja, das ganz rational.
Das ist ja. Das ist.
Und dieses Gewinne sind privat ist auch so ein Gedanke, der vernünftig ist, ne? Also wenn du so auf dieser Bauchebene unterwegs bist, ist der sehr vernünftig, aber die sind ja trotzdem nicht privat. So, kein Gewinn ist privat. Die sind alle politisch ermöglicht. So, die Rahmenbedingungen, unter denen Gewinne gemacht werden, die sind ja alle staatlich verteidigt. Und überhaupt erst politisch ermöglicht worden. Profite entstehen ja nur auf Grundlage dieser garantierten Voraussetzungen. Ohne Eigentumsrecht, ne, und ohne die Durchsetzung von Verträgen durch die Staatsgewalt wird es ja niemanden geben, der keine Ahnung, der Gewinne machen kann.
Ja. Es ist auf jeden Fall, bei der Rente ist es zu sehen, bei dem bei jetzt der neuen Grundsicherung, die kommt, die ist ja jetzt verabschiedet worden, ist es zu sehen, gibt es ein fantastisches Video von dem Kanal Zeitgeist, kann ich nur mal empfehlen, dass ihr da mal reinguckt. Die haben das so ein bisschen aus dem Referentenentwurf rausgeholt, aber da stimmt halt vieles überein. Deswegen könnt ihr euch das mal angucken. Der Kanal heißt Zeitgeist, das sind so 20.000, 23.000 Abonnenten, das ist sehr gut. Die haben so ein Grundsicherungsvideo gemacht, wirklich cool. um euch da vielleicht auch mal ein bisschen in härtere, eine härtere Prise Realität zu geben. Und das ist, also ab nächstes Jahr wird's, und ich, eine Sache, die hat man jetzt, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber der die Wirtschaftsministerin Gaskati, Katharina Reiche, hat jetzt das erste Mal von der Aufweichung von Kündigungsschutz gesprochen. Für sogenannte Hochlohnbereiche.
Was heißt das? Was ist ein Hochlohnbereich?
Absolut richtig. Keine Ahnung. Ist es 1500 netto? Ich weiß es nicht. 2000 netto? Ich weiß es nicht. Kann alles Mögliche sein, was der Hochlohnbereich ist. Klingt für mich so ein bisschen wie eine hocheffiziente der Verbrennungsmotor. was ist denn der Hochlohnbereich? Und da könnt ihr euch nächstes Jahr drauf einstellen, denn Folgendes wird passieren. Das Wirtschaftswachstum wird nicht in großem Maße sich erholen. Warum auch? Gibt es ja eigentlich keinen großen Grund für. Ne? Es gibt ja nur Krise. Und dieser fehlende Wirtschaftswachstum, dieses fehlende Wirtschaftswachstum nächstes Jahr wird dazu führen, dass die Regierung richtig auftritt beim Arbeitnehmer, bei den Arbeitnehmerrechten. Ich rechne felsenfest damit nächstes Jahr, dass so alles an, nicht alles, aber alles das, was fallen kann, weniger Kündigungsschutz, weniger Kündigungsfrist, mehr Belastung, Mindestarbeitszeit fällt, das haben wir auch schon durchgesprochen, so von wegen, es soll eine Wochenarbeitszeit geben. Das kommt, das wird, ich sehe es nächstes Jahr kommen.
Ja.
Ja, das wird durch die Regierung, durch dieses Wirtschaftsding, das wird geballert, das wird unter dem Deckmantel der Entbürokratisierung und des Wirtschaftswachstums wird der Scheiß kommen.
Ja.
Ja, wollte ich nur mal.
Der Merz wird irgendeinen moralischen Einzelfall finden, den er in der Hypothese irgendwie vortragen kann, wo die Leute dann das Gefühl haben, ah ja, in dem Fall sollte man ja jetzt als Arbeitgeber auch das Recht haben, denjenigen zu kündigen. Und dann wird er sagen, und da steht uns eben das Kündigungsschutzgesetz im Weg und deswegen muss es weg.
Ja.
So, die normale Handhabe von dem, was passiert. Und dann sieht man halt.
Das sieht man übrigens auch schon in den Medien, ja. Aber mit Lehrerinnen und Lehrern. Kennst du diese Fälle? So von wegen, Lehrer war 6 Jahre krank und ist nicht aufgefallen. Ja. Und die Leute fragen sich, wie kann das sein?
Und warum ist der verbeamtet?
Genau, weil das wird nur schon ein bisschen leicht geklopft und weich geklopft. Und eventuell wird es dann so sein, dass diese Beispiele eben auch dazu beitragen, dass Kündigungsschutz und vielleicht auch mit Krankenstand, Kündigungen und so, dass das alles ein bisschen aufgeweicht wird.
Ja.
Eine Schlussfolgerung, vielleicht auch Amerikanisierung des Arbeitsmarktes.
Ja.
Weil in Amerika ist es vollkommen normal, gekündigt zu werden. In Amerika ist es eher absolut absurd, wenn du in deinem Berufsleben noch nicht gekündigt wurdest.
Ja, all die Sachen, die dazu gehören. So, ne? Alle Rechte, die der normale Arbeitende irgendwie in Deutschland noch so im Groben hat, ne? Also Vermieterschutz, ne? Also Mieterschutz, Entschuldigung, nicht Vermieterschutz, den gibt's genug, aber Mieterschutz.
Den
so,
gibt's genug.
Wird immer weiter abgebaut, ne? Dann deine Arbeiterrechte werden abgebaut. Alles, was dir irgendwie noch so ein Stück weit den Eindruck vermitteln lässt, dass du potenziell am längeren Hebel sitzt oder sitzen könntest, das wird alles abgebaut, ne, rationalisiert.
Ja.
Und dann wird mobil gemacht fürs GDP.
Ja, und das könnte dann am Ende tatsächlich dafür sorgen, dass das GDP wächst, weil das logischerweise zur Instrumentalisierung von Unternehmen einfach,
naja,
dass
klar,
die dann wachsen. Schalten und walten können. Ne? Das wird vielleicht im nächsten Jahr nicht der Fall sein. Da gibt es ja auch sehr ganz, ganz konservative Berechnung. Aber die Auswirkungen dazu werden dann eventuell echt, verheerend. Verheerend.
Ja.
Und das geht nicht weg. Das geht nicht weg, wenn man die faschistisch-libertäre AfD wählt. Also das
Nein.
ist,
Gott,
das geht dann nicht weg. Den Leuten wird es schlechter gehen. Aber ich glaube, das ist denen klar. Denn es ging ihnen das ganze Leben schon schlecht. Jetzt haben wir ja schon wieder so viele Monologe geführt, Mann. Also wirklich, ne?
Ja.
Ey, unsere Podcast-Aufnahmen, das geht immer so schnell.
Es geht schnell, aber es liegt auch daran, weil wir halt die ganze Woche über Einzeleindrücke bekommen, die dann hier aufeinander prallen und wir stellen fest, okay, so unterschiedlich sind die gar nicht.
Die gar nicht, ne. Das ist, man deckt sich relativ oft, ja.
Ja, es ist.
Kurze organisatorische Sache. Vielleicht, letzte Woche hat das nicht funktioniert. Erstmal, der Podcast ist gut hochgeladen worden. Aber vielleicht wird diese Woche der Podcast auch auf YouTube hochgeladen. Das hat letzte Woche nicht funktioniert. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich habe da aber einen Einstellungsfehler gemacht. Den habe ich korrigiert. Eventuell funktioniert das dieses Mal.
Ah, ja. Das erklärt, warum viele Leute mir geschrieben haben, was denn mit YouTube ist, weil die sich gefreut haben, dass es auf YouTube kommt.
Es sollte auf YouTube kommen. Also das ist der Plan. Wir gucken gerade, Das hat einfach was mit unserem wöchentlichen Upload zu tun. Ich konnte das nicht nochmal hochladen. Das hätte dann alle Plattformen getriggert und das wollte ich jetzt nicht riskieren. Deswegen ist das jetzt eine Möglichkeit, das ist mit dieser Folge zu machen. Und dann schauen wir mal einfach mal, ob das funktioniert.
Das wird schon passen. Wie machen wir das mit, warte mal, wann ist die nächste Aufnahme? Am 30. Machen wir wie gewohnt, ne?
Wir nehmen doch auf einfach.
Ja, machen wir 30. wie gewohnt. Das wird dann zum 31. eine Silvester-Sonderepisode. Und dann, dann haben wir... Das Gute ist, wir müssen keine Pause machen, weil dieser beschissene Kalender nicht mehr da ist. Der übrigens auch immer noch als Option offen steht, falls irgendwelche Firmen gewillt sind, hohe fünfstellige Beträge in den Dezember zu pumpen. Wir sind da komplett offen. Wenn ihr nächstes Jahr im Dezember Millionen von Menschen eure Produkte um die Ohren hauen wollt, dann macht das gerne. Ich bin auch vollkommen gewillt, meine gesamte Streamtätigkeit einzustellen und mich vollständig auf den Adventskalender einzulassen.
Ja, ich habe tatsächlich... ist das vielleicht mal ein Selbstversuch, den wir machen sollten, wenn wir mal ein paar Firmen, wir müssen das mal ein bisschen besser planen, dass wir einfach sagen, yo, wir machen nur im Dezember im Podcast und nicht mehr im Stream und dann ziehen wir den einfach, dann ballern wir den gottlos hoch, aber das Problem ist, ich muss auch YouTube-Videos machen, so, das ist halt dann wieder ein bisschen schwierig. Aber das ist
immer noch die Scheiße mit den Angestellten, ne?
Ja, die wollen auch alle bezahlt werden.
Ja, aber da machst du, gut. Never mind, ne, wenn du dann das ist ja das Schöne an diesem Reaction und Stream, an dieser Stream-Verwertung, dass du einfach eine Dual-Monetarisierung da hast. Ne? Ja. Dann machen wir kürzere Streams.
Ja. Das könnte man machen, ja. Das würde gehen. Ich komme nur live, um ein Video zu gucken.
Ja, Nachrichten lesen und ein Video gucken und dann verpissen wir uns.
Tschüss. Tschüss.
Ja. Tschüss, auf Wiedersehen, ihr Betrüger. Wir sehen uns morgen im Podcast. Aber ja, wie genau, gesagt, so da müssen halt Firmen dazu bereit sein, Casino mache ich nicht, aber alles anderes drin, ne?
Ich mache auch so ein Handyspiel wie Knossi.
Voll, Alter. Ich finde sowieso, es hätte etwas, wenn wir ein Koffeinpulver bewerben. Da die erste Episode von Ayman Arabica ja eigentlich ausschließlich darum ging, dass Koffeinpulver scheiße ist, müssten wir jetzt anfangen mit Koffeinpulver Werbung und wenn die gut genug bezahlt ist, dann.
Ja. Ja. Zwinker Zwonker.
Zwinki Zwonki.
Lass uns jetzt aber erstmal Feierabend machen.
Ich wünsche euch
heute, wenn ihr das hört. 24. ab 12 Uhr fahre ich Geschenke aus.
Endlich.
Also kommt vorbei.
Habst du deinen Bart wieder?
Ich möchte nicht sagen, was ich mache. Es wird Weihnachten sein. Es wird weihnachtlich. Es wird geschmückt sein. Es wird grundsätzlich ein festlicher Stream und wir fahren Geschenke aus, es gibt wieder Sachen zu gewinnen. Ne? Ist mal ein bisschen was zurückgeben an die Leute, ein bisschen rumklamösern. Der ein oder andere Gutschein wird die Hände wechseln. Das ein oder andere Display wird sicherlich die Hände wechseln. Der ein oder andere gottlos auf Monatgutschein wird die Hände wechseln. Meine Güte, das wird wirklich verrückt.
Ich möchte übrigens sagen, dass ich felsenfest davon überzeugt bin, dass deine Partnerschaft mit Display irgendwann nochmal in irgendeiner Universitätsstudie untergebracht wird.
Ja, das,
Digga, also, wie lange bist du jetzt schon bei Display? 10 Jahre?
6 Jahre sind wir gerade dran, ja.
Verrückt, oder?
Ja, ist lang. Ist wirklich lang. Das ist komisch. Ist wirklich komisch. Na? Das läuft so lange und das hat nicht einmal seine Gewinnstrategie verändert im Gegensatz zu Fanblast.
Mittlerweile haben die das auch mit den Lizenzen komplett cool gemacht, ne?
Ja, haben jetzt alles eingekauft.
Ich habe eine Bestellung gemacht bei Displayed. Deswegen fand ich es lustig, dass du es gesagt hast. Und ich habe natürlich deinen Link benutzt und habe auch deinen Rabattcode benutzt. Das ist alles darüber gelaufen. Weil die haben, jetzt mache ich unbezahlte Werbung für deinen Partner, aber ist mir auch egal, mache ich einfach. Die haben so Metallic 3D-Look Star Wars Displays vor 2 Wochen oder so auf den Markt gebracht. Und also da habe ich mir was von Mandalorian schmecken lassen, weil das war wirklich geil. Ja. Da habe ich so eine dumme YouTube-Werbung gesehen und habe mich da baiten lassen.
Ja, zu Recht auch. Get influenced, bitch.
Get influenced, bitch. Ne? Alles, was wir jetzt noch brauchen, ist ein Mao Zedong-Display und dann bin ich da auch regelmäßiger Kunde.
Ja, damit geht die Folge wieder zu Ende.
Ne? Ey, ich wünsche euch eine besinnliche Weihnachtszeit, Mann. Wir hören uns dann nächste Woche wieder, wenn es ins neue Jahr geht. Verbringt ein bisschen Zeit mit der Family. Und vor allem eine Sache, die mir wichtig ist, wenn ihr keine Familie habt, mit der ihr Zeit verbringen könnt, fühlt euch nicht als irgendwelche sozialen Versager oder so. Das sind alles irgendwelche künstlichen Konstrukte, die geschaffen worden sind, um euch zu sagen, wie ihr Weihnachten zu verbringen habt. Wenn ihr gar nicht Weihnachten feiern wollt, ist das auch vollkommen in Ordnung. Wenn ihr Weihnachten feiern wollt, dann ist das auch in Ordnung. Macht es nur so, wie es euch glücklich macht. Und lasst euch nicht in so ein dämliches, depressives Loch fallen lassen, treiben lassen, das euch sagt, ihr müsst da irgendwie großartig was machen und dann macht ihr das nicht und dann fühlt ihr euch scheiße und dann... Winterdepressionen sind ein echtes Ding, Mann. Und ihr seid da nicht alleine. Ich wünsche euch eine besinnliche Festzeit. Schöne Feiertage. Macht das draus, was ihr draus machen wollt. Wirklich.
Tschüss.